Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Rainer Brandes herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht.
Das Ministerium für Verkehrswesen der DDR gibt Folgendes bekannt. Zur Durchführung des Beschlusses des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. August 1961 werden ab sofort folgende Veränderungen im gesamten Verkehrsnetz des Raumes von Berlin durchgeführt. Der direkte S-Bahn-Verkehr zwischen den Randgebieten der Deutschen Demokratischen Republik und West-Berlin wird eingestellt. Auf der Stadtbahn beginnen und enden die S-Bahn-Züge nach und aus Richtung Osten auf dem Bahnsteig C des Bahnhofs Friedrichstraße.
Das Einmauern des eigenen Volkes verpackt in einer Fahrplanänderung. So hat heute vor 58 Jahren der DDR-Rundfunk über den Bau der Berliner Mauer berichtet. Dieses Jahr ist es nun 30 Jahre her, dass die friedliche Revolution diese Betriebsstörung im Berliner S-Bahn-Verkehr verschwinden ließ. Am Ende dieser Sendung berichten wir über das Gedenken daran. Ebenfalls für Demokratie und Freiheit demonstrieren seit Wochen Tausende Hongkonger. Am Abend ist es am Flughafen wieder zu Gewalt gekommen. In Russland geben die Behörden jetzt doch zu, dass es nach einem missglückten Raketentest erhöhte Strahlung in einem Dorf gibt. Die Bevölkerung soll das Gebiet nun verlassen. Wir beginnen heute in Italien. Dort mussten die Senatoren heute Abend ihren Urlaub unterbrechen. Sondersitzung wegen Regierungskrise. Sie sollten abstimmen über den Termin für ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte. Sein eigener Regierungspartner, die rechtspopulistische Lega, will Neuwahlen. Inzwischen ist die Abstimmung durch und Lisa Weiß berichtet uns das Ergebnis.
Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva.
Der Senat stimmt nicht zu. Und das ist eine Niederlage für den Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini, wenigstens eine kleine. Seine Forderung, noch in dieser Woche über einen Misstrauensantrag seiner Partei gegen Regierungschef Conte abstimmen zu lassen, abgelehnt. Unter anderem mit Stimmen der oppositionellen Sozialdemokraten und seines noch Koalitionspartners, der Fünf-Sterne-Bewegung. Dabei hatte Salvini bei seiner stellenweise durchaus provokanten Rede im Senat noch einen überraschenden Schritt hin zur Fünf-Sterne-Bewegung gemacht. Die Lega sei bereit, vor dem Ende der Regierung noch ein Prestigeprojekt der Fünf-Sterne-Bewegung auf den Weg zu bringen. Wir beenden das auf schöne Art und Weise mit dem Versprechen, das wir den Italienern gegeben haben. Wir schaffen 345 Parlamentarier ab und dann, um würdig, ehrlich und nachvollziehbar zu sein, gibt es sofort Wahlen. Wir sind dabei. Dass Salvini gerade jetzt auf die Fünf-Sterne-Bewegung zugeht, dürfte eine ganz einfache Erklärung haben. Er befürchtet, dass sich sein noch Koalitionspartner mit den Sozialdemokraten des Partito Democratico verbündet und es keine schnellen Neuwahlen gibt, bei denen Salvinis Lega ihr Umfragehoch nutzen könnte. Denn Matteo Renzi, ehemals Ministerpräsident und auch mal Chef des Partito Democratico, hat ganz offen gesagt, er könnte sich eine Übergangsregierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung vorstellen, um vor Neuwahlen erst einmal den Haushalt auf den Weg zu bringen. Denn bis Mitte Oktober muss Italien seinen Haushaltsentwurf der EU präsentieren und dabei ein geringeres Defizit vorweisen als bisher. Wenn gewählt wird, dann weiß ich nicht, ob der Partito Democratico 25% der Stimmen bekommt oder nicht. Aber ich weiß, dass die Mehrwertsteuer auf 25% steigen wird. Und wenn die Mehrwertsteuer bei 25% liegt, dann ist das ein Desaster für das Land. Denn mit 25% kannst du in der Mehrheitsfraktion sein, wenn du eine Koalition eingehst, oder in der Opposition, wenn du das nicht tust. Aber mit einer Mehrwertsteuer von 25% ist die Rezession sicher. Aber in seiner eigenen Partei ist Renzis Plan nicht unumstritten. Der heutige Chef der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, befürchtet, wenn Salvini in der Opposition ist, dann könnte das der Lega in die Hände spielen. Der Fraktionschef der Fünf-Sterne-Bewegung im Senat, Stefano Patuanelli, sagte bei der Debatte:
Il Movimento 5 Stelle non ha mai paura di chiedere il parere agli elettori. Mai.
Seine Partei habe nie Angst, die Wähler zu befragen. Das sieht auch Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio ähnlich. Auf Facebook begrüßte er Salvinis Angebot, das Parlament zu verkleinern, forderte bei der Gelegenheit auch noch die Abgeordnetenbezüge zu senken und schrieb, seine Partei sei bereit für Neuwahlen, aber es sei der Staatspräsident, der den Weg dafür vorgebe. Ob Staatspräsident Sergio Mattarella das Parlament auflösen wird, ob er eine Übergangsregierung sucht, das alles ist noch unklar. Klar ist nur, der parteilose Noch-Ministerpräsident Giuseppe Conte wird in der kommenden Woche vor dem Parlament sprechen und dann wird Italien weitersehen.
Lega-Chef Matteo Salvini ist im Senat damit gescheitert, schon morgen ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte anzusetzen. Lisa Weiß berichtete aus Rom. Und ich kann jetzt den Politikwissenschaftler Roman Marun am Telefon fragen, was das für Italien bedeutet. Er lebt und arbeitet in Palermo. Guten Abend.
Guten Abend.
In der Abstimmung im Senat haben die 5 Sterne von Ministerpräsident Conte und die oppositionellen Sozialdemokraten ja gemeinsame Sache gemacht, um Salvini zu stoppen. Ist das schon ein Hinweis auf eine mögliche neue Koalition?
Das könnte schon ein Hinweis sein, zumindest auf eine Zwischenregierung. Ziel beider Parteien ist eigentlich, eine Neuwahl etwas hinauszuzögern. Der Partito Democratico ist auf alle Fälle momentan noch in keiner guten Verfassung, um einen Wahlkampf zu führen. Ähnlich muss wahrscheinlich Movimento Cinque Stelle sich auch gerade erholen. Und außerdem, beide Parteien haben natürlich nicht das Interesse, in einer Zeit, wo Salvini mit seiner Lega in den Umfragen dermaßen stark ist, dann zu den Urnen zu gehen.
Jetzt hat Ministerpräsident Conte ja die Chance, sich am 20. August im Parlament zu der Krise zu erklären. Ist das denn eine Lösung oder ist die Lösung der Krise damit nur verschoben?
Das ist keine Lösung der Krise, sondern das ist einfach der formale Anfang letztendlich von dem Ende dieser Regierung, weil eigentlich müsste ihm dann das Misstrauen ausgesprochen werden oder beziehungsweise die Lega würde sich auf alle Fälle dann aus der Regierung zurückziehen und dann müsste man schauen, mit welcher Mehrheit die Regierung weitermachen könnte. Es ist also eine Notwendigkeit im normalen politischen System, dieser Termin. Und es ist natürlich eine große Möglichkeit auch für Conte zu kommunizieren, dass Salvini eben das Problem in der Regierung jetzt ist.
Zu Beginn dieser Regierungskrise, da gingen ja die allermeisten Beobachter davon aus, dass es sehr wahrscheinlich auf Neuwahlen hinauslaufen wird. Jetzt könnte es ja so aussehen, dass sich dann doch eine andere Mehrheit, vielleicht zwischen 5 Sternen und den Sozialdemokraten im Parlament findet. Das heißt, rechnen Sie noch mit baldigen Neuwahlen?
Also ich habe jetzt mich ein bisschen auch umgehört, was die Analysten im Land denken. Und da gibt es schon eine deutliche Mehrheit, wenn man zum Beispiel Wetten abschließen würde drauf, dass Ende Oktober, Anfang November auf alle Fälle Wahlen stattfinden. Weil ich meine, die Alternative aus Partito Democratico und Movimento Cinque Stelle, die klingt jetzt natürlich auch nicht viel attraktiver und stabiler als das, was wir jetzt gesehen haben, weil beide Parteien sich eigentlich spinnefeind sind und beide Spitzenpolitiker der Parteien, Di Maio und Matteo Renzi, der zwar nicht Vorsitzender ist, aber immerhin einer der wesentlichen Politiker im Partito Democratico, sich überhaupt nicht abkönnen.
Und was würde dann bei so einer Neuwahl herauskommen?
Naja, wir haben momentan Umfragen, wonach Matteo Salvini mit der Lega 37% der Stimmen erreichen könnte. Beim bestehenden Wahlrecht ist das eine ganz ordentliche Zahl an Sitzen, sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat. Aber es reicht nicht für eine Alleinregierung. Und da sondiert Salvini schon, wen er mit alles mit ins Boot nehmen kann. Einkassiert sind wohl auf alle Fälle schon die Fratelli d'Italia, eine rechtsextremistische, neofaschistische Gruppe. Forza Italia hat heute Nein gesagt, weil von Forza Italia, Silvio Berlusconis Verein, wurde erwartet, dass man nicht mit einer eigenen Liste antritt. Und das geht dann doch auch zu weit, dass man sozusagen sich in die Legereien einordnen müsste.
Wenn man diese Aussichten jetzt sieht, dass da also Rechtsradikale mit in die Regierung kommen könnten, mit Salvini, einem Rechtspopulisten an der Spitze, schreckt das die Italiener nicht?
Ja, es müsste die Italiener eigentlich schrecken, zumal Salvini wirklich nichts dafür tut, aus seinen Absichten eigentlich ein Geheimnis zu machen. Er zitiert Mussolini, er verhält sich auch in seinem Amt als Innenminister äußerst polarisierend. Er ruft eigentlich Bürger dazu auf, gewalttätig zu werden. Er diskriminiert Randgruppen und Minderheiten. Also er macht wirklich ein gefährliches Spiel, ist überhaupt nicht geeignet für ein Ministeramt, was die politische Verantwortung und die Dimensionen wirklich der Verantwortlichkeit betrifft. Man muss sich da wirklich noch Schlimmeres erwarten, als wir jetzt erlebt haben in dieser Movimento Cinque Stelle Lega-Regierung. Und es gibt ja immer die Diskussion, dass Salvini mit Bannon, Trump und unter Umständen auch Putin sehr enge Kontakte hat und dass es eigentlich ein Ziel ist, auf alle Fälle die Europäische Union zu destabilisieren oder sogar zu zerstören.
Aber warum schreckt das dann so viele Italienerinnen und Italiener eben doch nicht?
Ich glaube, das Land hat einfach sehr starken Schaden in seiner politischen Kultur erlebt. Nach über 20 Jahren Berlusconi in der Politik, nach Wahlkämpfen, die normalerweise eher wie auf dem Markt abgeführt werden, wo das beste Angebot, das beste finanzielle Angebot siegt und nicht eben eine Frage, was die beste Politik fürs Land ist, wie nachhaltige Politik passiert. Da ist leider sehr viel Porzellan im Land, in der Gesellschaft kaputt gegangen und scheinbar war Italien da auch wie ein offenes Scheunentor bereit für solche populistischen Entwicklungen, für einfache Lösungen, für einfache Rezepte. Das Land scheint sehr gedemütigt zu sein und braucht so jemanden wie Salvini, der einfachste Lösungen anbieten kann, die aber tatsächlich überhaupt keine Lösungen sind.
Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit. Der Staatspräsident könnte eine Expertenregierung einsetzen, die dann zumindest bis ins Frühjahr regieren könnte. Wäre das eine gute Lösung?
Naja, er müsste diese Lösung sehr gut begründen können, dass er zum Beispiel sagen würde, wir können noch nicht wieder zu den Wahlen antreten, aus folgenden Gründen, weil man den Haushalt klar machen muss, weil man der Europäischen Union ein Defizitziel vermitteln muss. Aber das ist schon eine ganze Menge und Mattarella, der Staatspräsident, könnte sich unter Umständen da der Kritik, die Salvini eigentlich auch schon vorweggenommen hat, ausliefern, dass er sozusagen Demokratie nicht zulässt. Und so wie man Mattarella, den Staatspräsidenten, in der letzten Zeit erlebt hat, ist er doch eher ein sehr vorsichtiger Präsident. Und wenn nicht absehbar ist, dass es eine Entwicklung gibt, die so eine äußere Notlage tatsächlich notwendig machen müsste, dass man eine Technikerregierung, eine Regierung des Präsidenten einsetzt, hat er schlechte Karten dafür. Also das glaube ich eher nicht.
Über die Regierungskrise in Italien habe ich mit dem Politikwissenschaftler Roman Marun gesprochen. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Im Moment ist es keine gute Idee, nach Hongkong per Flugzeug reisen zu wollen. Erst recht nicht, von dort abzureisen. Denn auch heute haben wieder tausende Demonstrierende den Flughafen blockiert. Und zunächst hatte sich die Polizei auch zurückgehalten. Heute Abend aber ist die Situation eskaliert. Benjamin Eisel berichtet.
Die Lage am Hongkonger Flughafen ist unübersichtlich. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Aktivisten einem Polizisten den Knüppel entreißen, auf ihn losgehen und auf ihn einprügeln. Anschließend zielt dieser mit seiner Waffe auf die Angreifer, drückt aber nicht ab. Was genau davor passiert ist, ist unklar. Protestierer haben Eingänge blockiert und die Polizisten davon abgehalten, das Flughafengebäude zu betreten. Aktivisten haben außerdem einen Mann festgehalten, dem sie offenbar vorwerfen, ein verdeckter Ermittler aus Festlandchina zu sein. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie ihn mit Kabelbindern an einem Gepäckwagen festgemacht haben. Auch hier sind die Hintergründe unklar. Die Situation am Hongkonger Flughafen ist damit am fünften Tag einer groß angelegten Protestaktion eskaliert. Seit Freitag haben hunderte Demonstranten friedlich mit einem Sitzstreik in der Abflug- und Ankunftshalle gegen die Regierung demonstriert. Gestern und heute waren die Aktionen so groß, dass der Flughafenbetreiber ab dem Nachmittag die Check-in-Schalter schließen musste und alle Abflüge gestrichen hat.
Benjamin Eisel berichtete aus Hongkong, wo es wieder Gewalt gegeben hat zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Inzwischen spricht das UNO-Menschenrechtsbüro von Verstößen gegen internationale Normen. Vielleicht hätte es die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam in der Hand, die Situation zu beruhigen. Sie könnte das umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig vom Tisch nehmen. Sie könnte eine unabhängige Untersuchung zur Polizeigewalt zulassen. Doch das tut sie nicht, berichtet Steffen Wurzel.
Hongkongs Regierungschefin steht mächtig unter Druck. Als sich Carrie Lam heute Vormittag auf einer Pressekonferenz den Fragen der internationalen Presse stellte, war ihr das deutlich anzumerken. Vor allem während eines Wortwechsels mit einem Reporter, der von ihr wissen wollte:
Have your hands been tied by Beijing?
Können Sie selbst entscheiden über das umstrittene China-Auslieferungsgesetz oder sind Ihnen von der chinesischen Zentralregierung die Hände gebunden?
Well, actually, this question has been answered on previous occasions.
But you've evaded the question on numerous occasions.
As we have all heard.
Quälende 2 Minuten lang weicht die von Chinas Staats- und Parteiführung unterstützte Hongkonger Regierungschefin der Frage des Reporters aus. Der hakt immer wieder nach und bekommt trotzdem keine Antwort. Für viele aber genau ist das die Erkenntnis. Die Regierungschefin der autonom regierten Stadt Hongkong kann oder will nicht sagen, ob sie politisch abhängig ist von der Staatsführung in Peking. Zugeständnisse gegenüber den Demonstranten lehnte Carrie Lam erneut ab. Sie werde nicht zurücktreten, betonte sie. Und das von weiten Teilen der Hongkonger Gesellschaft kritisierte, oft sehr brutale Vorgehen der Polizei verteidigte sie ausdrücklich.
The police have had a very difficult time in the last 2 months.
Der Polizei fällt es seit 2 Monaten sehr schwer, Recht und Ordnung in Hongkong aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Offensichtlich arbeitet unsere Polizei derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen. Außenstehende, mich eingeschlossen, können Polizeieinsätze nicht beurteilen. Schon gar nicht in solch besonderen Situationen, wenn Polizisten Entscheidungen vor Ort treffen müssen, um die Menschen in der Umgebung zu schützen. Aus Sicht von Demonstranten, Pro-Demokratie-Aktivisten und Oppositionspolitikern in Hongkong ist das blanker Hohn. Sie haben angesichts des massiven Einsatzes von Tränengas und Gummigeschossen in den vergangenen Wochen das Vertrauen in die Polizei weitgehend verloren. Auch den Verdacht, dass Teile der Polizei mit Schlägertrupps aus der Hongkonger Unterwelt zusammenarbeiten, konnte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bisher nicht ausräumen. Chinas Staats- und Parteiführung äußerte sich gestern ausführlich zur Lage in Hongkong. Yang Guang, der Sprecher der zuständigen Behörde, warf den Demonstranten pauschal vor, schwere Gewaltverbrechen zu verüben. Ihr Vorgehen grenze an Terrorismus. Chinas Staatsmedien verbreiten inzwischen immer wieder Videoaufnahmen und Fotos, die Truppenbewegungen an der Grenze zwischen Festland China und Hongkong zeigen sollen. Ohne direkt mit einem Einmarsch in die frühere britische Kolonie zu drohen, macht die Staats- und Parteiführung in Peking damit klar: Zu Zugeständnissen in der Hongkong-Frage ist sie auf keinen Fall bereit.
Steffen Wurzel berichtete aus dem ARD-Studio Shanghai. Schon wieder so ein Gesetzentwurf aus dem Hause GroKo mit blumig unspezifisch klingendem Namen. Arbeit-von-Morgen-Gesetz. Darunter kann man sich alles und nichts vorstellen. Tatsächlich geht es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil darum, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit zu schützen, wenn die Wirtschaft mal schwächer wird. Und das könnte sehr bald der Fall sein, berichtet Frank Kapellan.
Martin Brudermüller hält die Gefahr für real. Deutschland steht vor einer Rezession, dafür mehren sich die Anzeichen. Daraus macht der Vorstandsvorsitzende von BASF keinen Hehl, als Arbeitsminister Hubertus Heil die Zentrale in Ludwigshafen besucht. Brudermüller spürt das aktuell daran, dass langfristige Aufträge ausbleiben.
Seit 2008 hat sich das eigentlich geändert. Die Auftragslots, die waren sozusagen länger perspektivisch größer. Die bestellen heute viel öfter, viel kleinere Mengen, dass sie einfach dann, wenn es halt nicht gebraucht wird, dann auch einfach nichts mehr bestellen. Also wir haben jetzt in den Büchern so einen hohen Anteil kurzfristig, wie wir noch nie hatten.
Sozialdemokrat Heil verspricht Hilfe für den Fall, dass die Konjunktur tatsächlich einbricht. Der Instrumentenkasten aus der Finanzkrise des Jahres 2008 ist noch vorhanden, bekräftigt der Minister. Wir müssen ihn nur scharf stellen, etwa wenn es um die Zahlung von Kurzarbeitergeld geht. Doch ihm schwebt mehr vor. Heil entdeckt ein Thema für sich und seine Partei. Die Digitalisierung, große Umbrüche in der Arbeitswelt, die Beschäftigten Angst machen und Unternehmen in Schwierigkeiten bringen könnten.
Wenn die Konjunktur runtergehen sollte, stärker als bisher abzusehen ist, möchte ich, dass wir nicht nur Kurzarbeitsregeln machen wie letztes Mal in der Krise, sondern wo immer das geht, mit Qualifizierung und Weiterbildung verknüpfen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dafür zu sorgen, dass wir einen ganz breiten Kasten von Instrumenten haben, die wir einsetzen können, um diesen Wandel gut zu gestalten für die Beschäftigten, um im Krisenfall auch gewappnet zu sein.
Arbeit in der Transformation sichern ist sein Thesenpapier, überschrieben das in einem sogenannten Arbeit-von-Morgen-Gesetz münden soll. Auch im Falle von Umbrüchen, die nicht konjunkturelle, sondern strukturelle Ursachen haben, sollte der Staat eingreifen können, gegebenenfalls Kurzarbeitergeld zahlen, vor allen Dingen aber Beschäftigte weiterbilden. Der Hilfsarbeiter könnte nach SPD-Vorstellung per Gesetz einen Anspruch darauf erhalten, einen Berufsabschluss nachzuholen. 1,3 Millionen junge Berufstätige könnten nach Heils-Angaben davon profitieren.
Der Wandel geht viel schneller, als wir vor einigen Jahren noch gedacht haben. Und unsere Aufgabe als Bundesregierung ist, den zu flankieren und dafür zu sorgen, dass aus technischem Fortschritt auch gesellschaftlicher, sozialer Fortschritt werden kann, dass alle Menschen möglichst teilhaben an dem Fortschritt, der da ist und nicht nur wenige.
Aus der Union kommt bereits Widerspruch. Es geht dem Arbeitsminister von der SPD doch nur darum, seine am Boden liegende Partei auf Teufel komm raus zu profilieren, meint etwa Hans Michelbach, Finanzexperte der CSU. Statt Konjunkturanreize zu schaffen, beschäftige sich der Arbeitsminister schon jetzt mit der Krisenbewältigung.
Ich bin der Auffassung, heile Initiative klingt allzu sehr nach einem Akt verzweifelter Wahlpropaganda im Vorfeld der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Unabhängig davon haben wir ja die Regelung zum Kurzarbeitergeld.
Wie teuer erweiterte Kurzarbeiter- und Qualifizierungsmaßnahmen werden könnten, vermag der Minister nicht zu beziffern. Das lässt sich seriös heute nicht vorhersagen, meint Heil. Es hänge eben davon ab, wie viele Beschäftigte Hilfen in Anspruch nehmen können. Ab welcher Betriebsgröße greift das Gesetz? Wie viele Mitarbeiter müssen von einer Kündigung bedroht sein, ehe der Staat eingreift? Das ist alles noch auszuhandeln, unterstreicht der Sozialdemokrat. Die Bundesagentur für Arbeit allerdings soll den größten Batzen der Kosten übernehmen.
Zeiten mit Kurzarbeit zur Weiterbildung nutzen, das will der Arbeitsminister per neuem Gesetz erreichen. Frank Kapelan hat es vorgestellt. 5 Tage ist es jetzt her, dass in Nordrussland ein Atomraketentest schiefgegangen ist. 7 Menschen starben. Bisher wollten die Behörden nichts davon wissen, dass Radioaktivität in größerem Maß freigesetzt worden sei. Das hat sich geändert, berichtet Tilko Gries.
Erst hatte es geheißen, der Ort Njonoksa werde evakuiert, dann hieß es, den Einwohnern werde empfohlen, morgen ihre Häuser für 2 Stunden zu verlassen. Auf dem Testgelände müsse gearbeitet werden. Inzwischen meldet die Agentur TASS, sowohl die Arbeiten als auch die Evakuierung seien wieder abgesagt worden. Die Informationslage ist seit Tagen sehr dünn und oftmals widersprüchlich. Als gesichert kann gelten, dass es beim Test eines Raketentriebwerks am 8. August zu einer Explosion kam. Dabei wurde auch Radioaktivität freigesetzt. Die erhöhten Werte wurden aber nur für einen kurzen Zeitraum gemessen. Menschen in der Region haben sich laut Medienberichten in Apotheken dennoch mit Jod eingedeckt, das bei Radioaktivität helfen kann, die gesundheitlichen Schäden zu mindern. Mancherorts sollen die Präparate ausverkauft gewesen sein. Laut der russischen staatlichen Atomenergiebehörde Rosatom wurden bei der Explosion 5 ihrer Mitarbeiter getötet. Sie seien von einer Plattform vor der Küste des Weißen Meeres, auf der getestet worden sei, weggeschleudert worden. Die Toten wurden am Montag beigesetzt. Bis zu 6 Verletzte werden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Moskau behandelt. Die örtlichen Behörden, Rosatom und nun auch der Kreml, haben immer wieder versichert, die Lage sei nicht gefährlich und immer unter Kontrolle gewesen. Den Angaben zufolge wurde ein Raketentriebwerk getestet, in dem Flüssigbrennstoff und Isotope eingesetzt werden. Isotope sind Stoffe, die radioaktiv sein können. Wenn sie zerfallen, entsteht Energie, die den Antrieb des Flugkörpers ermöglicht. Das Testgelände bei Njonoksa am Weißen Meer liegt in der Nähe von Archangelsk im Norden des europäischen Teils von Russland. Dort werden seit mehr als 60 Jahren Raketen getestet. Bekannt ist, dass das russische Militär zurzeit Flugkörper entwickelt, die auch über Antriebe auf Nuklearbasis verfügen sollen.
Tilko Gries berichtete aus Moskau. Es wird 23.34 Uhr. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist gegen eine Steuer auf CO2-Ausstoß. Das heißt aber nicht, dass sie gegen eine Bepreisung davon ist. Julio Segador.
Dass der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid verteuert werden muss, daran lässt die Kanzlerin keinen Zweifel. Wir werden eine Bepreisung von CO2 brauchen, so Angela Merkel bei einer Diskussion mit Lesern der Ostsee-Zeitung in Stralsund. Auf welchem Weg dies geschehen soll, auch hier scheint sich die Kanzlerin festgelegt zu haben. Sie bevorzugt offenkundig den Handel mit Emissionsrechten, der auf die Bereiche Verkehr und Heizen ausgeweitet werden könnte. Diese Zertifikate hätten den Vorteil einer besseren Steuerung, so Merkel. Es lasse sich eine Obergrenze bestimmen, die man auch verknappen könne. Damit bahnt sich in der Bundesregierung der nächste Konflikt mit dem Koalitionspartner an. Denn SPD-Umweltministerin Svenja Schulze hatte sich schon vor Wochen auf die sogenannte CO2-Steuer festgelegt, also auf eine Erhöhung der Energiesteuern auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Merkel sieht bei diesem Konzept das Problem, dass durch die CO2-Steuer die Menge nicht begrenzt wird. Und es sei unklar, ob man dadurch wirklich eine notwendige Verringerung des klimaschädlichen Treibhausgases schaffe. Am 20. September soll es eine Entscheidung über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung geben. Die Aussagen Merkels zeigen, der Weg dorthin ist alles andere als einfach.
Bei Vorwahlen in Argentinien hat sich überraschend der Oppositionskandidat Alberto Fernández durchgesetzt. Der war mal Kabinettschef der linksgerichteten Ex-Präsidentin Cristina Kirchner. Eigentlich hatten Wahlforscher vorausgesagt, dass Amtsinhaber Mauricio Macri die Nase vorn haben würde. Dieses Vorwahlergebnis hat der argentinischen Börse einen Crash gebracht. Die Hintergründe von Konrad Busen.
Wenn in Argentinien im Oktober wieder eine populistische Regierung unter Beteiligung der früheren Präsidentin Kirchner ins Amt kommen sollte, dann droht neuer Streit mit dem Internationalen Währungsfonds. Es droht auch eine höhere Inflation, als sie eh schon in Argentinien ist. Außerdem trauen die Märkte Kirchner keine nachhaltigen Wirtschaftsreformen zu. Allerdings auch der aktuelle Präsident Argentiniens, Macri, hat die Wirtschaft nicht ankurbeln können. Dazu kommt der Absturz der Währung Argentiniens und auch des Aktienmarkts in dem südamerikanischen Land. Das hat Schockwellen weltweit in die Finanzmärkte gesandt.
Also neue Unsicherheit für die Aktienmärkte aus Argentinien. Aber immerhin im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es ein leichtes Aufatmen. Der US-Präsident will angekündigte Strafzölle erstmal verschieben. Torben Ostermann.
Die Mitteilung des US-Handelsbeauftragten war kaum verschickt. Schon entspannte sich die Situation an den amerikanischen Märkten. Der Dow Jones gewann zur Eröffnung um 2%. Investoren griffen besonders bei Firmen mit großem China-Geschäft zu. Anders als angekündigt verschieben die USA einen Teil der geplanten Strafzölle auf chinesische Importe auf Mitte Dezember. Darüber hinaus sollen elektronische Produkte wie Laptops oder Smartphones zunächst gar nicht von den Strafzöllen in Höhe von 10% betroffen sein. Ursprünglich wollte US-Präsident Trump schon in wenigen Wochen, nämlich Anfang September, die Abgaben im Wert von $300 Milliarden in Kraft setzen. Zuvor waren Handelsgespräche zwischen den USA und China ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen. Laut chinesischem Handelsministerium wollen die beiden Großmächte in 2 Wochen telefonisch weiterverhandeln. Der Hauptgrund für den Streit dürfte das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China sein. Trump hatte bereits im Wahlkampf 2016 angekündigt, dieses reduzieren zu wollen. Der US-Präsident wirft chinesischen Unternehmen außerdem vor, geistiges Eigentum amerikanischer Firmen zu stehlen.
Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, das beflügelt auch den deutschen Aktienhandel. Mehr von Dorothee Holz.
Im späten Handel auf dem Frankfurter Parkett ging es noch etwas munterer zu, als während der offiziellen Handelszeit nach Börsenschluss legten Anleger noch eine Schippe drauf. Der LaDAX konnte sich um 1% verbessern, der DAX schloss 0,6% höher bei 11.750 Punkten. Die Amerikaner haben im Handelsstreit Entspannungssignale gesendet und haben damit an den Finanzmärkten für Erleichterung gesorgt, auch wenn man von einer Lösung in diesem Konflikt noch meilenweit entfernt ist. Eigentlich war ab dem 1. September ein Zoll von 10% auf chinesische Importe im Volumen von $300 Milliarden geplant. Jetzt soll es für bestimmte Produktgruppen einen Aufschub bis Mitte Dezember geben, also ungefähr bis die Amerikaner ihre Weihnachtseinkäufe getätigt haben. Denn die geplanten Zölle kommen die Verbraucher, also auch Trump-Wähler, teuer zu stehen. Das hat am deutschen Markt die Sorge vor einer Konjunkturabkühlung etwas gedämpft, obwohl die Börsenprofis sehr pessimistisch auf die deutsche Konjunktur schauen. Der ZEW-Konjunkturindex fiel auf den tiefsten Stand seit 2011. Die Konjunkturabkühlung bekommen noch immer mehr Unternehmen zu spüren. Der Konsumgüterkonzern Henkel, der auch die Industrie beliefert, hat die Gewinnziele für dieses Jahr gekappt. Die Aktien brachen um über 7% ein, waren Tagesverlierer. Auch der Reisekonzern TUI hatte schlechte Nachrichten im Gepäck. Das Flugverbot des Boeing-Unglücksfliegers 737 MAX hat für einen Gewinneinbruch gesorgt. Auch die Brexit-Unsicherheit bekommt TUI zu spüren.
Aus der Frankfurter Börse war das Dorothee Holz. Der Dow Jones schloss bei 26.279 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4%. Der Bundesaußenminister reist gerade durch Nordamerika. Interessant dabei ist, er macht Station bei der UNO in New York und in Toronto in Kanada. Was fehlt? Richtig, Washington. Aber mit dem US-Präsidenten reden bringt halt im Moment nicht so viel, wenn man internationale Organisationen stärken will. Klaus Remme begleitet Heiko Maas.
Es wird gebaut gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Abgesehen vom Baustellenlärm haben sich die Dinge hier für den deutschen Außenminister eingespielt. Nach dem deutschen Vorsitz im Sicherheitsrat im April sind diese Sitzungen für Heiko Maas inzwischen Routine. In diesem Monat hat Polen den Vorsitz inne. Auf dem Tisch ein Anliegen, das auch im April schon eine Rolle spielte.
Wir wollen heute Druck machen dafür, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Denn wir leben in Zeiten, in denen wir es mit der Entgrenzung von Gewalt zu tun haben. Immer mehr zulasten der Zivilbevölkerung, von Frauen und Kindern. Wir haben vor kurzem erlebt, dass Krankenhäuser in Idlib beschossen werden, dass UN-Helfer in Libyen ermordet werden. Und wir wollen dem nicht länger tatenlos zusehen. Und ich finde, das ist eine Aufgabe des Sicherheitsrates, dem er sich mehr widmen muss, als das bisher der Fall gewesen ist.
Wenn der Bundesaußenminister unmittelbar nach der Sitzung nach Toronto weiterfliegt, dann ist auch das ein Hinweis auf die neue Konstellation. Ein Aufenthalt in Washington erscheint verzichtbar. Bilaterale Gespräche in Kanada dagegen nicht. Noch in New York erklärt Heiko Maas einmal mehr, warum das so ist.
Ich glaube, dass die sogenannten Middle Powers Verantwortung übernehmen müssen. Das sind Länder wie Kanada, Japan, Australien, Deutschland und viele andere. Im Moment gibt es bedauerlicherweise Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, dass internationale Organisationen geschwächt werden. Und dann müssen diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechtes in Zukunft auch maßgeblich sein wird für internationale Politik, die müssen mehr tun, als das bisher notwendig gewesen ist. Und da ist Kanada unser erster Verbündeter.
Die Klimapolitik ist in Deutschland und Kanada eines der wichtigsten Themen. In Kanada nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Eine CO2-Steuer wird dort genauso kontrovers diskutiert wie in Deutschland. Heiko Maas nutzt diese Reise, um diesem Thema weiteren Schub zu geben. Von Toronto aus geht es in den hohen Norden, in die Arktis, ins Territorium Nanavut, wo Eismassen Jahrtausende Alltag waren. Eine Region, die inzwischen eisfrei ist und wo es inzwischen vom Wind abhängt, ob Eisschollen ab und zu sichtbar durchs Wasser ziehen oder gar nicht zu sehen sind. Die Anrainerstaaten sind längst aufgewacht. Ressourcenabbau, neue Handelswege. Einige scheinen den Klimawandel nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance wahrzunehmen. Die Bundesregierung gehört nicht dazu.
Also wir sind skeptisch, dass durch das Schmelzen des Eises und damit mehr befahrbaren Wasserstraßen es einen positiven Effekt des Klimawandels gibt. Wenn es dazu käme, würde auch das nochmal Auswirkungen haben auf das Ökosystem. Im Übrigen werden sich auch Sicherheitsfragen dann dort stellen, an einer Ecke, an denen die USA, Russland, Kanada, andere Staaten vertreten sind. Der Klimawandel wird auch immer mehr ein sicherheitspolitisches Thema werden und das kann man in der Arktis sehr genau und anschaulich verfolgen.
Deutschland hat Beobachterstatus im sogenannten Arktisrat, der seit Mitte der 90er Jahre existiert. Die politischen Leitlinien für diese Region werden gerade überarbeitet. Der Ton im Rat wird rauer. Längst geht es inzwischen nicht mehr nur um internationale Forschung. Die bislang dominierende kooperative Haltung im Rat ist Konfrontation gewichen. Im Mai konnte sich der Arktische Rat erstmals nach einem Treffen nicht mehr auf eine Schlusserklärung einigen. Vor allem die Amerikaner wehrten sich gegen Formulierungen hinsichtlich der Bedrohung der Arktis durch die Folgen des Klimawandels.
Bundesaußenminister Heiko Maas besucht die UNO und Kanada, Klaus Remme berichtete. Die USA haben sich immer als Einwanderungsland verstanden und seit Jahrzehnten gibt es dort ein Erfolgsmodell, die Green Card. Wer sie ergattert, darf unbegrenzt im Land bleiben. Bewerberinnen und Bewerber mussten immer schon nachweisen, dass sie selbst für sich sorgen können. Doch jetzt will US-Präsident Donald Trump diese Regeln so verschärfen, dass viele legale Einwanderer keine Chance mehr auf sie hätten. Thorsten Teichmann berichtet.
Die Entscheidung könnte es für legale Einwanderer in den USA, die einmal staatliche Leistungen in Anspruch genommen haben, schwerer machen, jemals ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Ausländer wie eine Green Card zu erhalten. Der amtierende Chef der Einbürgerungsbehörde, Ken Cuccinelli, verteidigte die Politik vor Journalisten. Unsere Regel verhindert grundsätzlich, dass Ausländer, die der Öffentlichkeit womöglich zur Last fallen, in die USA kommen oder hier bleiben und eine Green Card erhalten. Die Trump-Administration sieht in Sozialleistungen wie Lebensmittelhilfe oder finanzieller Überbrückung einen Anreiz für Einwanderer, um in die USA zu kommen. Trumps Berater Stephen Miller hatte sich deshalb für Veränderungen eingesetzt. Die Reform gehe womöglich über die Frage bereits gezahlter staatlicher Leistungen hinaus, sagt Theresa Cardinal Brown vom überparteilichen Politikzentrum, einem Washingtoner Think Tank. Die Formulierung Einwanderer, die womöglich der Öffentlichkeit zur Last fallen, weise in die Zukunft. Da wird es unklar. Denn die Behörde muss sich anschauen, ob der Antragsteller einen Berufsweg hat. Wie hoch ist der Bildungsgrad? Gibt es Erkrankungen, mit denen er zur Belastung werden könnte? Man müsse sehen, wie die Vorgabe umgesetzt wird. Wir konnten das schon beobachten, denn Konsulate im Ausland haben einiges davon schon bei der Vergabe von Visa im vergangenen Jahr angewendet. Anwälte für Einwanderungsrecht und Aktivisten werfen der Trump-Administration sogar vor, wohlhabende Einwanderer zu bevorzugen. Ein Journalist fragte Behördenchef Cuccinelli, ob er die Inschrift an der Freiheitsstatue in New York ändern will. Dort steht: Bring mir deine Müden, deine Armen, deine gedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen.
This rule will cover for USCIS almost 400,000 people a year.
Die Regel wird im Fall der Einwanderungsbehörde beinahe 400,000 Menschen im Jahr betreffen. Deren Anträge auf dauerhaftes Bleiberecht beinhalten ab dann eine echte Überprüfung, ob sie der Öffentlichkeit zur Last fallen oder nicht. Ich glaube auf keinen Fall, dass wir etwas von der Freiheitsstatue entfernen wollen. Die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, hatte bei der Entscheidung der US-Behörden immer eine Rolle gespielt, ob Einwanderer dauerhaft in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten können. Aber jetzt rücke diese Überlegung ins Zentrum der Entscheidung, schreibt die New York Times. Das überparteiliche Politikzentrum hat die Statistik anhand von Artikeln überprüft. Einzelne Einwanderer beziehen Sozialleistungen seltener und auf geringerem Niveau als US-Staatsbürger. Einige Einwanderer, vor allem Haushalte mit in den USA geborenen Kindern, haben höhere Bezüge, weil die Kinder einen Anspruch auf Leistungen haben, die deren Eltern nicht haben. Die neue Regel soll nicht für schwangere Frauen und Kinder gelten, nicht für Flüchtlinge und Asylbewerber. In 60 Tagen tritt die Reform in Kraft. Zuvor könnten Organisationen und einige Bundesstaaten dagegen klagen.
Trump verschärft die Regeln für die Green Card, Thorsten Teichmann berichtete. Vermieter erhöhen die Preise so, dass langjährige Mieter aus dem Viertel gedrängt werden. Das kennen wir vom Wohnungsmarkt. Doch dasselbe gibt es auch bei Gewerbemieten. Da ist es sogar noch schlimmer. Es gibt nämlich keine Gesetze, die Ladenbesitzer vor so etwas schützen. Das will das Land Berlin jetzt per Bundesratsinitiative ändern, berichtet Dieter Nürnberger.
Statistiken über die Gewerbemietenentwicklung in den Ballungsräumen und Großstädten zeigen vor allem eines: exorbitante Steigerungen. Beispielsweise in Berlin. Hier sind in den vergangenen 10 Jahren die Gewerbemieten in sogenannten 1B-Lagen, also nicht direkt in den Haupteinkaufs-, sondern überwiegend Nebenstraßen im Stadtzentrum, um mehr als 200% gestiegen. Ein immer schwierigeres Terrain für Gewerbetreibende, sagt Dirk Behrendt, Berlins Justizsenator.
Wir haben auch im Gewerbebereich immer wieder Anzeigen von Gewerbetreibenden, insbesondere einzelne inhabergeführte Läden im Kiez, die doch erheblichen Mietsteigerungen ihrer Vermieter ausgesetzt sind und das schlichtweg nicht tragen können. Und das ist eine Entwicklung, die wir stoppen wollen.
Weshalb Berlins rot-rot-grüne Landesregierung heute per Senatsbeschluss eine Bundesratsinitiative für die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse in angespannten Märkten verabschiedet hat. Der grüne Justizsenator zeigt sich alarmiert. Durch die Gewerbemietenentwicklung in den vergangenen Jahren drohe vielen Innenstädten ein Verlust der gewerblichen Vielfalt. Die Berliner Bundesratsinitiative will deshalb künftig gesetzliche Regelungen auch im Gewerbemarkt durchsetzen. Es wäre eine Abkehr von der bisherigen Politik der Bundesregierung, sagt Ricarda Petzold. Sie ist Expertin für Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
Gewerbemieten werden frei vereinbart. Also da gibt es nie einfach irgendwas, du darfst das nur steigern um x Prozent, sondern es ist eben eine freie Verhandlung. Und das sollte im ersten Schritt mal ins Bewusstsein gerückt werden.
Viele Innenstädte würden sich immer mehr angleichen. Geschäfte größerer Handelsketten, kleinere und alteingesessene Gewerbetreibende verdrängen. Natürlich spiele auch generell der Strukturwandel in diesem Bereich eine Rolle, so die Expertin, doch seien die Mietsteigerungen auf jeden Fall ein erschwerender Faktor, so Ricarda Petzold.
Wenn ich jetzt einen Laden für irgendwelche Spezialbedarfe in Kreuzberg betreibe, dann kann ich nie ohne weiteres nach Marzahn umziehen, weil dann habe ich ein anderes Klientel. Und deswegen ist das mit dem Umziehen eben gar nicht so einfach. Deswegen versuchen ja wahrscheinlich viele, solange es noch irgendwie möglich ist, ihren Standort zu halten und gehen da schon, sagen wir mal, hohe wirtschaftliche Risiken ein.
Bereits vor einem Jahr brachte Berlin einen ersten Antrag zur Anpassung des Gewerbemietrechts in den Bundesrat ein. Dieser fand sogar eine Mehrheit in der Länderkammer, war aber wenig konkret. Da bislang seitens der Bundesregierung gar nichts passiert sei, so Berlins Justizsenator, nun also der zweite Anlauf. Wie die hier explizit genannte Gewerbemietpreisbremse aussehen soll, bleibt aber auch diesmal unklar. Justizsenator Dirk Behrendt spricht von Ideen.
Möglicherweise längere Vertragslaufzeiten, Obergrenzen, Vergleichsmietensystem, da sind wir offen, dass man überhaupt einmal einen Schritt unternimmt, überhaupt erstmalig im Gewerbemietrecht regulatorisch einzugreifen.
Die Länderkammer müsste also mehrheitlich einzelne Instrumente einer Gewerbemietenbegrenzung konkretisieren. Und bisher zumindest lehnte die Bundesregierung eine bundesweite Änderung des Gewerbemietrechts grundsätzlich ab.
Berlin will Gewerbemieten begrenzen, Dieter Nürnberger berichtete aus unserem Landesstudio Berlin. Dass Berlin einmal wieder zu einer boomenden Stadt werden könnte, das hat 1961 wohl kaum jemand ahnen können. Berlin war eine geteilte Stadt, wenn die Grenze auch noch durchlässig war. Und dann kam der 13. August. Die DDR ließ eine Mauer bauen, wo doch niemand eine Absicht hatte, eine Mauer zu bauen. 28 Jahre blieb sie stehen, bevor vor 30 Jahren mutige Menschen sie und den ganzen Staat, der sie errichtet hatte, davonfegten. Aber leben wir 30 Jahre später wirklich in einem vereinten Land? Bei der Gedenkfeier heute in Berlin konnte man da Zweifel bekommen. Claudia von Laak berichtet.
Ein schwarzer Tag in der deutschen Geschichte, so sieht der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte den 13. August 1961, den Tag des Mauerbaus. Denjenigen, die diese Mauer zum Einsturz gebracht hätten, gebühre Dank. Auch Frank-Walter Steinmeier erinnerte an die DDR-Bürgerrechtler. Im Schloss Bellevue sprach der Bundespräsident von einem historischen Verdienst der Revolutionäre.
Sie sind der Grund, dass wir in ganz Deutschland den 30. Jahrestag des Mauerfalls feiern können. Und ich finde, feiern sollten wir auch Sie, die Mutigen. Und Sie haben deutsche Demokratiegeschichte geschrieben.
Die Bundesstiftung Aufarbeitung erinnerte an die teils prekäre Lage von SED-Opfern. Die Bundesregierung habe versprochen, die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze zu entfristen. Sie laufen Ende des Jahres aus. Leider sei dies noch nicht beschlossen worden, kritisierte die Geschäftsführerin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Anna Kaminski. Außerdem seien die Antragsverfahren zu bürokratisch. Die Beweislast liege bei den SED-Opfern. Nur wenige Anträge auf Entschädigung würden anerkannt.
Unsere Forderung geht dahin, dass wir sagen, allein die Tatsache, dass jemand politisch verfolgt worden ist oder in Haft war, muss dafür ausreichen, dass die staatlichen Stellen anerkennen, dass er aus dieser Verfolgung und der Haft Schäden davongetragen hat. Und das muss entschädigt werden.
In der Gedenkstätte Berliner Mauer legten Politiker, Diplomaten und Opferverbände Kränze nieder, erinnerten an die mindestens 140 Menschen, die an der Mauer ums Leben kamen. Der Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Berlin, Tom Sello, kritisierte den Wahlkampf der AfD. Slogans wie »Wir vollenden die Wende« gingen an den historischen Tatsachen völlig vorbei.
Wenn bei den Reden von einigen Vertretern unser heutiges System mit der Diktatur in der DDR gleichgesetzt wird, ist das einfach eine Verfälschung der Tatsachen. Und das ist eine Verharmlosung der Diktatur, das muss man ganz klar sagen.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einer Veranstaltung ihrer Partei an der Glienicker Brücke, vom 13. August gehe die Botschaft aus, dass sich diese Epoche nie wiederholen dürfe.
Aus Berlin war das Claudia von Laak und Tobias Zien sagt uns jetzt, was morgen die Zeitungen kommentieren.
Kommentiert werden hauptsächlich die Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Hongkong. Das Straubinger Tagblatt schreibt, Peking spricht mittlerweile von Terrorismus und will somit offenbar legitimieren, den Spuk in Hongkong ein für alle Mal zu beenden. Die Aussichten für die Sonderverwaltungszone sind denkbar schlecht. Was die Menschen sich wünschen, werden sie nicht bekommen. China wird sich mit größtem Eifer daran machen, den Ruf nach Freiheit zu ersticken. Die Stuttgarter Zeitung notiert, die Demonstranten wären gut beraten, bei ihren Aktionen einen Gang zurückzuschalten, um eine totale Eskalation zu verhindern. Denn auch wenn knapp die Hälfte der Zeit abgelaufen ist, es sind noch 28 Jahre bis zur Verschmelzung mit China. Da kann viel passieren. Der Westen muss jetzt entschlossen die Einhaltung demokratischer Standards einfordern, hält der Mannheimer Morgen fest. Dazu gehören die Versammlungsfreiheit, die Freilassung friedlicher Demonstranten und das Ende der Polizeigewalt. Bisher steht Europa im Handelskrieg eher an der Seite Chinas als an der der USA. Zu Recht. Wenn es in Hongkong aber zu einem Blutvergießen kommt, werden Deutschland und Europa diese Position verändern müssen. Bundesarbeitsminister Heil hat ein neues Arbeitsmarktgesetz angekündigt. Danach soll der Einsatz von Kurzarbeitergeld in Krisenzeiten erleichtert werden. Die Leipziger Volkszeitung meint dazu, ganze Branchen müssen sich neu erfinden, um ihren Untergang zu verhindern. Unternehmen, die einmal für den Standort Deutschland standen, brauchen neue Geschäftsmodelle. Das betrifft Autobauer genauso wie Banken, Versicherungen und Energiekonzerne. Deutschland braucht jetzt gute Ideen für schlechte Zeiten. Eine Senkung der gesetzlichen Hürden für konjunkturell bedingte Kurzarbeit etwa, wie Arbeitsminister Heil sie vorschlägt, dürfte eher früher als später benötigt werden. Die Westfälischen Nachrichten aus Münster kommentieren, es ist nicht die Zeit, eine Krise herbeizureden, aber es ist die Zeit, sich für einen Abschwung zu wappnen. Und es sieht so aus, als habe der Arbeitsminister seine Hausaufgaben gemacht. Heils Vorstoß soll Weichen stellen, damit die Belegschaft nicht entlassen, sondern in Kurzarbeit weiter beschäftigt werden kann. Brücken bauen mit staatlichen Zuschüssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist folgender Meinung. Es ist gut, dass der Arbeitsminister das Land nicht als gute Launebär bereist. Fraglich ist nur, ob seine Ideen gut sind. Die Wirtschaftsflaute ist nicht annähernd so schlimm wie einst die Finanzkrise. Ob das Land da ein extra langes Kurzarbeitergeld braucht?
Danke, Tobias Zien. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Gleich gibt es das Kulturmagazin Fazit, unter anderem mit Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gegen Opernstar Placido Domingo. Ich bin Rainer Brandes. Tschüss.